Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Wieber. Herzlich willkommen bei uns. Im Hörsaal geht's heute um ein Thema, um das wir uns eigentlich ganz gerne drücken würden. Alt werden, pflegebedürftig werden. Jetzt erleben wir diesen Prozess vielleicht gerade bei unseren Großeltern oder bei unseren Eltern. Aber irgendwann sind wir selbst alt. Wobei das ja erstmal super ist, also die Tatsache, dass wir alt und älter werden. Das ist nicht überall so. In vielen afrikanischen Staaten liegt die durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 35 und 59 Jahren. Bei uns liegt die Lebenserwartung aktuell bei um die 81 Jahre. Irre! Aber was ist, wenn wir alt sind? Wenn wir wenige oder gar keine Kinder haben und es kaum Menschen gibt, die den schlecht bezahlten, zudem anstrengenden Job des Altenpflegers machen wollen? Dann kommen die Roboter ganz einfach, sagen manche. Die heben uns aus dem Bett, füttern uns, setzen uns auf den Kloautomaten und stecken uns in die Altenwaschmaschine. Und zwischendrin unterhalten sie uns. Wenn ihr jetzt denkt, ich spinne, all das wurde und wird entwickelt. Aber wollen wir das auch? Wollen wir das haben?
Wollen wir Pflegeroboter, ja oder nein?
Die Frage müsste nicht heißen, welche Technik brauchen wir in der Pflege der Zukunft? Die Frage müsste heißen, welche Pflege wollen wir in der Zukunft haben und welche Technik unterstützt uns dabei?
Wir überaltern und es gibt absehbar nicht genügend PflegerInnen.
Diese Wahrnehmung von Japan als etwas, was schon immer total technisch durchorganisiert ist und die Japaner, die angeblich auch die älteren Menschen, keine Probleme haben, jetzt Roboter in ihre Häuser zu holen, die Realität sieht ganz anders aus.
Wir brauchen eine Debatte über Fürsorge.
Entwickler reden über Technik. Dabei müssten wir alle miteinander über Pflege reden, über Fürsorge. Füttern, waschen, pflegen eben. All das ist anstrengend, vielleicht auch mal lästig. In unserem Pflegealltag werden all solche Tätigkeiten aktuell mit einem bestimmten Zeitbudget und mit einem Preis versehen. Aber es sind ja eben auch zutiefst menschliche Handlungen. Es geht ums Kümmern, es geht um Zuwendung. Das wird oft vergessen, wenn technische Lösungen versprochen werden. Dennoch ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wo und wie Robotik oder Technik helfen kann. Menschen aus dem Bett zu heben, das ist wahnsinnig anstrengend. Viele Pflegekräfte ruinieren sich dabei den Rücken. Welchen Bedarf gibt's also und wie muss die technische Unterstützung aussehen? Und was lässt sich nicht outsourcen? Darüber wurde im Dezember 2017 auf einer Tagung an der Technischen Universität Berlin diskutiert. Sie hieß Genese und Folgen der Pflegerobotik. Zwei der dort gehaltenen Vorträge hört ihr heute bei uns. Im ersten geht es grundsätzlich um den Einsatz von Pflegerobotern, im zweiten um die Frage, ob die japanische Gesellschaft wirklich so begeistert auf Pflegeroboter reagiert, wie das bei uns oft kolportiert wird. Ein paar Worte zu unserer ersten Rednerin Dr. Bettina Johanna Krings. Krings leitet den Forschungsbereich Wissensgesellschaft und Wissenspolitik am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie, kann man auch kürzer sagen, nämlich KIT ITAS oder KIT ITAS. Studiert hat Krings Politikwissenschaft, Soziologie und Anthropologie in Heidelberg. Ihr 25-minütiger Vortrag stellt die Frage, are we entering in a robot society? Zum Einsatz von Robotertechnologien in der Pflege. Die Thesen, die ihr gleich hören werdet, hat die Rednerin gemeinsam mit ihrer Kollegin, mit Nora Weinberger, erarbeitet. Auf der Tagung hat Bettina Johanna Krings solo referiert.
Wir haben uns überlegt, dass wir gerne Thesen vorstellen, weil es würde dann auch diese Diskussion ein bisschen anregen, auf der Basis von Literaturstudien, die wir zu dem Themenfeld gemacht haben. Wir haben aber auch forschungspolitische Programmatiken ausgewertet und wir haben aber jetzt auch in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt, vor allem auch teilnehmende Beobachtungen am KIT. Wir haben ja das Institut für Anthropomatik, wo auch die Robotikentwicklung schon sehr weit voranschreitet und wo gerade auf EU-Ebene in dem Feld sehr, sehr viele Projekte vonstatten gehen. Und es war immer sehr interessant, sich da auch mit den Ingenieuren oder auch den Robotikspezialisten auseinanderzusetzen. Vorab möchte ich Sie einladen, wirklich für so einen kleinen Impulseindruck. Und der dauert nur 2 Minuten, weil ich finde, dass da schon Themen angesprochen werden, die dann für den weiteren Vortrag auch von Interesse sein könnten. Das ist eine kleine Sequenz, die auf einer Messe letztes Jahr in Deutschland stattgefunden hat.
Präsentiert auf dem DLD 2015 humanoide Roboter, die dem menschlichen Gesicht näher kommen sollen als jemals zuvor. Das ist zwar sehr beeindruckend, gleichzeitig aber auch etwas gruselig, wenn man das sich so anguckt. Sie sollen zum Beispiel bei der Pflege von Alten oder Alzheimer-Erkrankten zum Einsatz kommen.
Ich denke, die wichtigste Aufgabe oder das erste Ziel, das es für menschliche Roboter zu bewältigen gilt, ist in der Lage zu sein, zu lächeln, um unser Vertrauen zu gewinnen. Damit wir uns komfortabel fühlen, müssen die Roboter zu unseren Freunden werden und uns dabei helfen, wo wir die Hilfe am dringendsten benötigen. Zum Beispiel Menschen, also menschliche Roboter, die sich um unsere Älteren kümmern. Geduldig, mit ganz viel Mitgefühl, jemand, der niemals schlafen muss und absolut geeignet dafür ist. Unsere autistischen Kinder brauchen 30 bis 40 Stunden Therapie jede Woche und das ist einfach nicht möglich, weil man immer wieder die gleichen Übungen wiederholen muss. Wieder und wieder und wieder. Ich würde verrückt werden. Es ist unmenschlich, einen Menschen zu bitten, so etwas zu tun. Aber das ist einfach die beste Möglichkeit, sich um unsere autistischen Kinder zu kümmern und ihnen Liebe zu zeigen. Und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, diese massiven sozialen Kosten zu minimieren.
Ich habe mir dieses kleine Video wirklich sehr, sehr häufig angeschaut. Und es ist ja so eine Mischung für uns zwischen Slapstick und purer Ernst, ne, von der Argumentation her, die auch angebrannt. Natürlich ist auch klar, dass der Herr von der Roboterfirma, von der Entwicklung, der kommt aus Südkorea, dass der natürlich auch so eher diese asiatische Mentalität mit hineinbringt. Also wir werden davon ja auch noch später erfahren. Und trotzdem sind einige Aspekte angesprochen, die auch im Folgenden noch aufgegriffen werden. So kommen wir zu meinen vier Thesen, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. These 1, der Einsatz sowie die Visionen von Robotertechnologien haben längst alle gesellschaftlichen Bereiche erreicht. Die geriatrische Pflege erlebt aktuell eine nachholende Entwicklung. Und diese These, ich habe mich oft gefragt, wer ist eigentlich dieser Enabler dieser Robotiktechnologien, vor allem in der Pflege auch, weil ich weiß noch, als ich die ersten Vorträge oder die ersten Arbeiten noch vor 10 Jahren gehört habe zu diesen Visionen, da dachte ich wirklich, also ich konnte das fast nicht glauben. Ich habe wirklich am Verstand gezweifelt, weil ich wirklich so dachte, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und langsam haben wir uns dran gewöhnt, es sind Programme aufgelegt worden, wir haben es ja vorhin gehört und man versucht da wirklich auch, über Akzeptanzbeschaffung sich so langsam darum zu gewöhnen. Aber, und wir haben es ja auch vorhin gehört, was natürlich sehr spannend ist, das ist, dass die Robotik als Feld natürlich seit einigen Jahren extrem auf dem Vormarsch ist. Man spricht ja auch von einer vierten industriellen Revolution. Wir haben ja vor allem seit einigen Jahren in der Industrie eine große Debatte darüber. Zum einen, ich habe jetzt keine Zahlen, ich habe sie nur zu den Service-Robotern, lege ich die gleich vor, aber es gibt einfach, die Roboter sind auf dem Vormarsch. Sie verlassen nicht nur die Industrie oder die Fabrikhallen oder die Käfige in den Fabrikhallen, sondern sie treten tatsächlich in unglaublich viele gesellschaftliche Bereiche ein. Und werden auch enorm gefördert über forschungspolitische Programme, über Ressourcen, über Gelder, über Visionen gesellschaftlicher Zukünfte, wie zum Beispiel Roadmap 2009 in den USA, dann unter Obama die National Robotics Initiative, die stark die Collaborative Robots in Industrie, Agriculture, Landwirtschaft ist zum Beispiel ein Bereich, wo Robotik zunehmend mehr eingesetzt wird und werden soll. Also ich war kürzlich auf einem Workshop, da ging es um Drohnen in der Landwirtschaft, Digitalisierung der Landwirtschaft natürlich ist ein großes Thema. Dann Defense oder Militärbereich, von wo ja auch die Robotikforschung kommt. Aerospace, dann European Robotics Technology Platform, wenn man sich da mal die Visionen anschaut, da geht es sehr stark auch darum, die Robotiktechnologien, das Feld in unterschiedliche gesellschaftliche Felder mit großer Vehemenz hineinzubringen. Man vermutet große Märkte und vermutet aber auch ein großes Potenzial an Arbeitsplätzen und gerade auf der Basis einer Knowledge-Based Society oder Economy spielt Robotik als Feld eine große Rolle. Dann die International Federation of Robotics. Ich habe jetzt auch auf Zahlen verzichtet, gerade im Industriebereich, wo wir im Moment wirklich weltweit einen ganz dramatischen Anstieg haben, was die Robotiktechnologie anbelangt. Hier habe ich mal ein paar Statistiken rausgesucht im Bereich Service Robotik. Die sind relativ alt, aber diese World Robotics Statistics, die werden nur alle 5 Jahre aufgelegt. Also hier sehen wir zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft, Logistik, aber auch im Medical-Bereich. Das sind gesellschaftliche Bereiche, wo die Robotik als technologisches Feld sehr gefördert, sehr gepusht wird aus unterschiedlichen Motiven heraus und wo natürlich Forschung und Entwicklung nicht nur in den Startlöchern steht, sondern wo wirklich unglaublich hohe Ressourcensummen und so weiter auch reinfließen, wo an unterschiedlichen Stellen auch die Forschung und Entwicklung vorangetrieben wird, auch im Transferbereich. Schauen wir uns an, was Robotics eigentlich meint. So habe ich mich an die, finde ich, sehr gute Definition von Rini van Eest und Linda Kohl gehalten. Nero Royakas und van Eest, beide arbeiten seit Jahren im Rathenau-Institut zum Thema Robotik. Und hier finde ich sehr interessant, weil sie das Feld sehr weit machen. Robotics is an engineering field that deals with the development, design, creation and operation of robots. To this end, robot engineers make use of a broad set of areas of expertise, such as electronics, computer science, artificial intelligence, and mechatronics. The core of robotics is the integration of this broad field of technologies. Some technical skills are highly specific for robotics, with important key areas including navigation, perception, movement, and manipulation. Und hier sehen wir, dieser Zusammenschluss von unterschiedlichen technologischen Feldern ist ja genau auch das, was gerade auch diesen innovativen Schritt nach vorne ausmacht in der Robotik. Und was aber auch spannend ist, dass der natürlich extrem viele Application Fields, also viele Anwendungsfelder gibt, sodass man sich im Prinzip gar nicht auf ein Bild oder auf einen Bereich konzentrieren kann. Wir haben das automatisierte Fahren, wir haben aber auch in der Landwirtschaft bestimmte Robotik, die eingesetzt wird auf den Feldern oder in den Ställen, die ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen und wo es auch schwer ist, sie jetzt einfach in der Bewertung in einer Funktion festzuhalten. Hier die International Organization of Standards, da habe ich ganz kurz mal rausgesucht, wie Service-Robots, wie die definiert werden, nämlich als useful task for humans or equipment excluding automation application. These 2. Im Rahmen der Debatten um Roboter in der Pflege dominieren normative Denkfiguren im Hinblick auf Technikprogramme. Auf der Basis dieser Denkfiguren finden fundamentale Transformationsprozesse in der Pflege statt. Das ist etwas, was mir tatsächlich erst in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass wir eigentlich nicht über Pflege sprechen oder sehr wenig über Pflege. Das haben wir auch nachrecherchiert, sondern wir sprechen über Technik. Wir sprechen über sensorgestützte Matten, wir sprechen über unglaublich viele technologische Applikationen und Felder, aber im Prinzip sprechen wir wenig über Pflege, über die Qualität von Pflege, über die Frage, welche Pflege wollen wir in der Zukunft haben, über eine gesellschaftliche Debatte über Pflege, was heißt es überhaupt, wir sprechen über Technik. Und das ist für mich auch das, was Sie ja angedeutet haben, das, was dieses Gap ausmacht, ne? So, eigentlich reden wir über Technik und meinen was anderes, sondern im gleichen Moment entwickeln wir eigentlich dann Bilder von Pflege. Und ich glaube, ich habe das mal so genannt, die Frage müsste nicht heißen, und die wurde in allen Calls so gestellt, welche Technik brauchen wir in der Pflege der Zukunft? Die Frage müsste heißen, welche Pflege wollen wir in der Zukunft haben, welche gesellschaftliche Fürsorgemodelle haben und welche Technik unterstützt uns dabei. Und das ist eine völlig andere Debatte. Aber so rutschen wir eigentlich immer so in diese Technik hinein. Und das, finde ich, hat was ganz, ganz Paradoxes. Und das ist aber etwas, was diese Diskurse extrem ausmacht. Und auf dieser Basis, nämlich dieser technischen Diskurse, finden fundamentale Transformationsprozesse in der Pflege statt. Und da kennen wir die alten Motive, also ich komme ja eher aus dem Technik- und Arbeitsbereich, wir haben es vorhin auch schon gehört, da gibt es natürlich auch das Motiv, und das ist ja auch richtig, hier geht es gar nicht um Bewertung, Unterstützung physisch anspruchsvoller Pflegearbeit, es gibt schwere Tragearbeiten, es gibt eine Reihe von sehr anspruchsvoller physischer Arbeit, die man natürlich technikunterstützt auch entwickeln kann, weiterentwickeln kann, ne? Das ist ganz klar, aber trotzdem ist ein Motiv natürlich die Substitution von Arbeitsprozessen durch Technik in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Ein zweites sehr bekanntes Motiv von Technisierungsprozessen ist natürlich die Veränderung von Arbeitsabläufen. Ne? Also das ist ja das große Thema in der Industriesoziologie, eben dass Technik sich sehr stark auf Organisationsformen und Organisationsmodelle auswirkt. Hier insbesondere, wir können das hier auch beobachten, dass sich natürlich Pflegeabläufe in unterschiedlichster Form, Pflegemodelle verändern, wie auch immer. Aber dass in diesen Veränderungsprozessen sehr viel eben über Effizienz, über Kostensenkung und auch über neue Organisations- und Geschäftsmodelle in der Pflege gesprochen wird. Wir haben natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert haben. Was sehr stark zum Beispiel von Ulrich Schmiede und seinem Team Darmstadt immer wieder in Technisierungsprogrammen bearbeitet wird. Und ich finde, das ist ein zentraler Punkt. Das sind Standardisierungsprogramme, ne, die über Technisierung natürlich stattfinden. Es gibt ja dieses wunderbare Buch Pflegedinge, wo zum Beispiel an einem Case ganz genau beschrieben wird, es geht um AAL, wie da Standardisierung stattfindet in der Interaktion. Das ist sehr spannend, ganz, ganz spannend. Und das ist meines Erachtens, ist das, was wir im ganzen Digitalisierungsprogramm überhaupt nicht machen. Wirklich im Einzelnen nachverfolgen, wo hier eigentlich welche Prozesse standardisiert werden. Das heißt, es entstehen natürlich technisch vermittelte Pflegekonzepte und Umgebungen, neue soziokulturelle Rollen im Rahmen des Pflegeverhältnisses. Was neu ist und auch hier ohne Bewertung, und das ist auch spannend, finde ich, weil diese Entwicklungen laden uns ja auch wirklich ein, ganz neu zu denken oder in Richtung neue methodologische Ansätze zu denken. Das ist natürlich Unterstützung psychisch anspruchsvoller Pflegearbeit. Hier ist natürlich Paro das Beispiel dafür, dass dieser Pflegeroboter, ne, dass man einfach auch andere Tools, andere mit Technologien auch nochmal anders in Interaktion treten kann. Also wir haben multidimensionale Interaktionsformen mit technischen Assistenten. Dann gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten oder Ersatz mitmenschlicher und pflegerischer Zuwendung, Unterhaltung und Abwechslung. Es gibt den Roboterhund, wir haben technische Companions, Paro habe ich schon genannt, wir haben auch Begleiter, den Compay, der wird in Frankreich schon eingesetzt. Es gibt auch die Beschützer, Hobbit, so heißt auch das EU-Projekt, in dem Hobbit entwickelt wurde. Da geht es um Sicherheit, also der Hobbit ist in der Lage, dann Hilfe zu rufen, wenn es ansteht. Es entstehen neue Pflegesettings, Ermöglichung von vielseitigen Lernprozessen und natürlich Ersatz des Pflegepersonals, aber auch mehr in diesem Raum des Lernens, der neuen Form der Interaktion. Um das hier nochmal auf den Punkt zu bringen, das habe ich bei Hülsken Giesler gefunden, was ich sehr gut finde und was nochmal zeigt, wie schwer das ist, eine endgültige Bewertung zu diesen ganzen neuen oder Interaktionsformen oder zu diesem technischen Feld zu installieren oder zu diskutieren. Das heißt, technische und computertechnische Innovationen eröffnen heute paradoxical possibilities of deepening depersonalization as well as deepening human connections. So, wir haben das Riesenfeld von einer Instrumentalisierung bis hin zu deepening human connections. Und wenn wir das Feld aufmachen, ist es natürlich auch sehr schwer, hier endgültige Bewertungen voranzutreiben. These Nummer 3. Ein Motiv, was immer kommt, das ist, die Roboter als technische Assistenten sollen zeitliche Freiräume zur Erhöhung der Qualität des pflegerischen Handelns ermöglichen. Empirisch lässt sich diese Vorstellung in Pflegesettings kaum beobachten. Im Gegenteil, Pflege gerät zunehmend mehr unter das Primat der Kosteneffizienz und Beschleunigung. Da habe ich tatsächlich eine Steilvorlage jetzt vor meinem Vortrag hier gehabt, weil ich habe in den letzten Tagen unglaublich viele Zeitungsartikel nochmal gelesen, Studien, die genau das auch beschreiben. Die Zeit hat zum Beispiel mit einer Stiftung zusammen ein großes Projekt angelegt, wo sie Pflegepersonal eingeladen hat, ihnen Briefe zu schreiben und ihre Arbeitssituation kritisch zu beleuchten. Und sie haben mit diesem unglaublich hohen Anzahl an Briefen nicht gerechnet. Und was sie in diesen Briefen lesen, das war unglaublich. Das wird noch ausgewertet. Ich habe im Deutschlandfunk dazu eine Sendung gehört. Ich habe auch da ein bisschen recherchiert. Also man kann sagen, die Zustände und Umstände in Pflegesettings, die sind zum Teil katastrophal. Und das ist etwas, das ist die institutionellen Rahmenbedingungen, in vielen, ich möchte nicht sagen in allen, aber wirklich in vielen Pflegesettings, die sind alarmierend. Die Menschen, die arbeiten unter Zeitdruck, unter Stress, unter wirklich schwierigen Arbeitsverhältnissen. Insofern finde ich diesen politischen Diskurs um Pflegenotstand oder um Verknappung des Pflegepersonals in 20, 30, 40 Jahren, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schräg. Weil ich glaube, gerade in diesen Diskursen müsste man auch viel mehr schauen, wie waren eigentlich die politischen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren? Wie wird Pflege politisch und institutionell gestaltet? Was wird da eigentlich gemacht, um gerade auf der institutionalisierten Ebene die Bedingungen für Pflege zu verbessern? Und das ist eine Diskussion, die eigentlich wenig geführt wird. In diesen Diskursen, wahrscheinlich schon in Fachbereichen, aber in diesen Diskursen um Technik wird es eigentlich wenig mit einbezogen. Hier habe ich ganz kurz, es gibt da ja, Pflege definiert sich im Rahmen eines technisch-wissenschaftlich-ökonomischen Komplexes zunehmend mehr. Privatisierung der Krankenhäuser oder auch die Pflege in den Krankenhäusern nach Fallpauschalen, das hat natürlich auch die Pflege insgesamt sehr stark verändert, auch die Errichtung eines Pflegemarktes und so weiter und so fort. Also die ubiquitär präsente Technik schob sich hierbei mehr und mehr in das pflegerische Handeln, aber sehr, sehr stark eben vor diesen Diskussionen der Effizienzsteigerung und der Ökonomisierung. Das heißt, was ist eigentlich das Problem? Die Diagnose von alternden Gesellschaften? Welche strukturellen Entwicklungen meinen wir eigentlich, wenn wir diese Problemorientierung mit der Vision von Technologien verknüpfen? Ich finde, die Problemdefinition, die ist sehr schwach ausgebildet und ist auch oft gar nicht konkret entwickelt. Pflegenotstände, stationär und ambulante Pflege, habe ich gerade gesagt. Diese Ökonomisierung der Pflege oder die Entwicklung des Gesundheitsstrukturgesetzes wurde auch in der Literatur bearbeitet. Und Professor Rammers hat die aktuelle Situation als Pflege im Minutentakt bezeichnet, eingebettet in rationelle, effiziente, betriebswirtschaftlich ausgerichtete Pflegepraxis, in der natürlich die Technologien auch einen stark supportiven Charakter behalten sollen. Hartmut Rosa habe ich hier noch eingeführt, weil ich möchte jetzt gar nicht so eine kapitalistische Grundsatzkritik machen, aber was wir in unseren Projekten einfach gesehen haben, das sind enorme Beschleunigungsprozesse, die einfach diesen Druck auch entstehen lassen. Und deswegen habe ich hier von Hartmut Rosa aus dem Beschleunigungsbuch ein sehr schönes Zitat herausgesucht, was ich finde, was natürlich auch, wo sich zeigt, dass hier diese Beschleunigung natürlich auch einen Impact hat auf die sozialen Beziehungen. Diese Konsequenzen lassen sich auf drei Ebenen des sozialen Lebens identifizieren. Zum einen beeinflussen sie Struktur und Qualität der sozialen Beziehungen in der Gesellschaft überhaupt. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen sich begegnen, sich wahrnehmen, sich assoziieren und wie sie individuell und kollektiv handeln. Das heißt, wie Pflege natürlich gesellschaftlich definiert wird, hat natürlich dann auch einen Einfluss auf Fürsorge, auf Pflegepraxis in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Vierte und letzte These: Es gibt eine große Lücke zwischen technisch vermittelter Fürsorge und den Visionen von Fürsorge in der Gesellschaft. Fürsorge als soziale, familiale und institutionalisierte Aufgabe der Gesundheitsversorgung, der Erziehung und der wechselnden Anforderungen im Lebenszyklus erfordert Räume, in denen die sozialen, emotionalen und spirituellen Bedürfnisse, und jetzt habe ich Ältere in Klammer gesetzt, weil es betrifft uns natürlich alle, Menschen erkannt und erfüllt werden können. Und diese Fürsorge, diese Diskussion, es kam jetzt jüngst auch ein Buch raus, das heißt Care Revolution. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Care Revolution, eine breite gesellschaftliche Debatte über das, was Fürsorge ist, was Care ist. Nicht nur jetzt in ganz spezifizierten Pflegesettings, aber auch im Umgang miteinander und füreinander. Und dafür gibt es unglaublich wenig Visionen. Ich bin zum Beispiel auf die Gemeinschaft Tempelhof gegangen, ja, um da mal so ein Gefühl zu bekommen, was Care und was Fürsorge eigentlich beinhaltet. Wir brauchen eine Debatte über Fürsorge. Und wir haben aber, ich würde sagen, im Moment sind wir stark in diesem Technology-Push-Denken. Ne? Wir versuchen wirklich, Technologien überall einzuführen. Digitalisierung, wenn Sie sich ans Wahlprogramm erinnern, da war Digitalisierung, war ja das, die wirklich Zukunftsvision unserer Gesellschaft. Also das ist stark, Technologien haben einen starken symbolischen Charakter, auch als Zukunftsvision, als Wohlfahrtsstaats-Impact. Und ich glaube, dass wir diese Zeiten wirklich auch sehr, sehr, oder dass wir das sehr kritisch sehen müssen. Räume des Care im weitesten Sinne müssen wieder zurückerobert werden. Wir haben diese Diskussionen schon seit langer Zeit, in den 80er Jahren von den Feministinnen. Wir haben es jetzt wieder, neue Care-Fürsorge-Diskussionen, die finde ich extrem wichtig und die müssten aber einfach auch mehr in diese Technikdiskussion mit integriert werden. Ein sehr schönes Zitat, weil es einfach auch diesen weiten Begriff von Care pointiert. On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes everything, that we do maintain, continue and repair our world, so that we can live in it as well as possible. That would include our bodies, ourselves and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web. Fürsorgepflege, ja, nochmal ganz zusammengefasst. Fürsorgepflege, normative Erwartungen an avancierte Technologien stehen in einem Spannungsverhältnis. Die Erwartungen an diese Technologien folgen dem traditionellen Programm. Steigerungsrhetorik, Lösungsrhetorik, auch Eroberungsrhetorik, wenn Sie die Weltmärkte angucken. Wir brauchen ein neues normatives Verständnis der funktionalen Rolle von Technologien. Die Entwicklung technischer Programme setzt noch immer auf der Ebene an, wo diese Probleme entstanden sind. Wir brauchen aber soziale, institutionelle und kulturelle Shifts. Die Rede über technische Vision ist die Rede von den Wünschen, den Sehnsüchten, den Befindlichkeiten der Menschen selbst. Die Auseinandersetzung mit diesen Bedürfnissen sollte auch oder gerade Gegenstand der Technikforschung sein. Und wenn Sie sich die Schriften von Andreas Kruse beispielsweise anschauen oder in der Gerontologie, da habe ich das sehr stark erleben können, dass diese Aspekte da auch mit reingenommen werden, nämlich wie die wirklichen Bedürfnisse von älteren Menschen oder überhaupt von Menschen integriert werden können. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzes Zitat von Karl Jaspers, Psychoanalytiker und Philosoph. Auf Grenzsituationen reagieren wir nicht sinnvoll durch Plan und Berechnung, um sie zu überwinden, sondern durch eine ganz andere Aktivität. Das Werden der in uns möglichen Existenz. Wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsituation offenen Auges eintreten. Und wenn Sie sich auf dieses Zitat einlassen, dann merken Sie, dass sich einfach ein Raum öffnet, der einfach jenseits oder beyond von technologischer Effizienz stattfindet.
Sagt Dr. Bettina Johanna Krings in ihrem Vortrag Are We Entering in a Robot Society? Zum Einsatz von Robotertechnologien in der Pflege. Damit stellen sich Fragen für uns. Wie füllen wir diesen eben angesprochenen Raum? Was sind die wirklichen Bedürfnisse bei Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind? Das sollten wir alle diskutieren und beantworten, bevor Tüftler den Pflegevollautomaten entwickeln.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Manchmal hilft ein Blick ins Ausland, um die eigenen Verhältnisse klarer zu sehen. Japan ist vielen von uns zwar vielleicht fremd, aber doch auch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Wir sprechen von einem hochentwickelten Land, von einer Industrienation mit großer wirtschaftlicher Kraft. Und Japan hat eine demografische Entwicklung, die unserer ganz schön ähnlich ist. Viele Alte, wenige Junge. In Deutschland wird immer wieder berichtet, wie heiß die Japaner doch auf Roboter sind. In Hotels, an der Rezeption, in Pflegeheimen, überall Roboter. Und gesunde wie auch pflegebedürftige Bürger, die das spitzenmäßig finden. Naja, sagt die Japanologin Dr. Cosima Wagner, so stimmt das nicht. Weder kommen Roboter flächendeckend zum Einsatz, noch würde das alle Japaner begeistern. Vielmehr ist der Einsatz von Robotern auch und gerade in der Altenpflege in Japan eine staatlich verordnete Zielvorgabe, und zwar eine mit Tücken und mit Fallstricken. Mit welchen, das erläutert sie gleich in ihrem Vortrag mit dem Titel Roboterrevolution im staatlichen Auftrag. Anmerkungen zur Genese und den Folgen der Pflegerobotik in Japan. Cosima Wagner ist wissenschaftliche Bibliothekarin an der Freien Universität Berlin. Sie hat Japanologie und Geschichte in Marburg, Berlin und Kyoto studiert. 2013 erschien ihr Buch Robotopia Nipponica – Recherchen zur Akzeptanz von Robotern in Japan. Und jetzt hört ihr ihren Vortrag.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Das, was mich an dem Thema motiviert, ist die Frage, ist Japan wirklich schon die Zukunft? Ist dort schon alles weiter? Das wird hier ja immer sehr gerne so dargestellt. Ich habe hier so ein Zitat mal für Sie hinauskopiert. Da ging es um eine Delegationsreise der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein nach Japan im Jahr 2010. Und da wurde eben darauf verwiesen, Roboter, Haustiere und Waschmaschinen für pflegebedürftige Menschen, worüber wir in Deutschland noch staunen und lächeln, wird auf dem japanischen Markt angeboten und erprobt. Und ja, es geht wieder um die deutsche Wirtschaft, die da in Sachen Demografie lernen soll und die Probleme und Chancen von morgen erkennen, innovative Lösungen begegnen. Und da wird ja immer so eine Erwartung an Japan als Referenzmarkt und als Technik-Zukunft propagiert in den Medien, und es ist eigentlich sehr schwierig, einmal ein anderes und differenzierteres Bild dazu zu vermitteln. Und das ist natürlich die Aufgabe eigentlich einer Japanologin, eines Japanologen, dass man eben mit japanischen Quellen arbeitet und genauer hinschaut, auch vielleicht Interviews vor Ort macht mit Menschen und dieses Bild, auch diese Wahrnehmung von Japan als etwas, was schon immer total technisch durchorganisiert ist und die Japaner, die angeblich auch die älteren Menschen keine Probleme haben, jetzt Roboter in ihre Häuser zu holen, dieses Bild einmal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich habe das in meiner Studie zu Robotopia Nipponica, Recherchen zur Akzeptanz von Robotern in Japan, ganz ausführlich gemacht, und das kann ich jetzt hier heute natürlich im Rahmen dieses Vortrags nicht so wiedergeben. Also da ging es dann wirklich ganz genau um die Narrationen, die Visionen, die es gibt, um die politisch-ökonomische Dimension, um die technischen, materiellen Dinge und eben auch Anwendungsbeispiele erste, die ich mir angeschaut habe, und natürlich dann diesen Diskurs, der Japan-Diskurs in Bezug auf Technik, ein Stichwort hier auch eben Technikorientalismus. Das, wie gesagt, kann ich jetzt hier nur in einem ganz kleinen, winzigen Ausschnitt vorstellen und eben möchte mich hier also fokussieren auf die Frage, wie die Pflegerobotik in diesen Roboter-Zukunftsplanungen in Japan eigentlich, ja, wie das so entstanden ist in den 2000er Jahren, welche Visionen und Leitbilder es da gibt, also wie gesagt auch nur in aller Kürze. Und dann einmal zu kontrastieren mit, was sind denn schon reale Pflegeroboter, beziehungsweise Prototypen, die man anschauen kann? Und wie können wir das jetzt einmal kritisch reflektieren? Was gibt es da für Stimmen, auch eben aus Japan und in der Forschung, die sich damit beschäftigt? Mein Blick darauf ist ein bisschen geleitet von dem Technik-Zukünfte-Konzept von Professor Grunwald vom KIT ITAS und eben dieses Bewusstsein zu haben, dass Technik Zukünfte Vorstellungen sind über zukünftige Entwicklungen, in denen Technik eine erkennbare Rolle spielt. Und diese Vorstellungen können sich also unterschiedlich äußern, eben wissenschaftlich produzierte Zukunftsszenarien, aber eben auch literarische Formen, Science Fiction, natürlich historisch-technische Publizistik und eben natürlich auch Prognosen, Programme, politische Maßnahmenpläne. Das Ganze, was machen wir dann damit? Das Wichtige ist eben dann so ein Vision Assessment, wie er es nennt, zu machen, also diese Vision einmal auseinanderzunehmen, was da eigentlich dahinter steht, welche Wertedimensionen da sozusagen einspielen und eben einen verantwortlichen Umgang zu gestalten, indem man auch verschiedene Visionen miteinander kontrastiert und zum Beispiel in Bezug auf Japan nicht immer nur der politischen Roboter-Revolutionspropaganda anheimfällt, die ich auch gleich noch natürlich vorstellen werde, aber es gibt eben auch andere Stimmen, und das ist so ein bisschen als methodische Verortung. Wenn man sich jetzt einmal betrachtet, die Genese der staatlichen Pflegerobotik-Planungen in Japan seit den 2000er Jahren, so kann man da wohl das Jahr 2002 ungefähr als einen Start nennen, wo die Roboterindustrie in Japan allgemein als neue Zukunftswachstumsindustrie in den Blick genommen wurde. Und als Begründung wurde da eben auch schon auf den demografischen Wandel verwiesen und eben Mangel an Arbeitskräften und die Frage, wie sich das zum Beispiel in der Pflege äußert. Das wurde da schon kurz erwähnt, aber noch nicht spezifisch fokussiert. Insgesamt kann man sagen, dass dieser Abriss der Planung, wenn man sich das betrachtet, eigentlich sehr typisch ist für ein Musterbeispiel der japanischen staatlichen Wirtschaftsplanung. wie sie auch zum Beispiel untersucht wurde für die Zeit der Hochwachstumsphase in Japan in den 60er und bis Anfang 70er Jahre. Das ist hier mit der Robotikindustrie genauso. Es geht immer um Visionen und Strategiepläne, die von der japanischen Regierung, dem Wirtschaftsministerium und auch anderen Ministerien aufgegriffen werden. Es werden verschiedene Akteure eingeladen, die die Meinung austauschen sollen. Und so soll also Informationen breit gestreut werden und eben das Verfolgen eines neuen Wirtschaftsziels dazu motiviert werden. Was dann in der Realität umgesetzt wird, ist natürlich etwas anderes. Aber die Maßnahmenpläne klingen auch immer sehr eben Studiengruppe für eine Vision zu Robotern oder jetzt dann eben ab dem Jahr 2014 und 2015 die Roboterrevolutions- oder auf Englisch Robot Revolution Realization Council. Das klingt also ja immer sehr, sehr stark und macht eben auch die Motivation vielleicht von politischer Seite sehr deutlich. Aber ganz explizit in die Förderung von Pflegerobotik ist eigentlich erst richtig Geld geflossen, seit auch das Ministerium für Wohlfahrt und Gesundheit im Jahr 2010 mit dem Wirtschaftsministerium gemeinsam sich zusammen zu einem sogenannten Meinungsaustausch zusammengesetzt hat und dann im nächsten Fiskaljahr 1,35 Milliarden Yen für die Forschung und Entwicklung zu Pflegerobotik bereitgestellt wurden. Davor wurden häufig Szenarien entworfen, also besonders eben in diesen Forschungsgruppen 2003 bis 2008. Da wurden dann mehr, ich zeige nachher gleich auch noch Bilder dazu, Szenarios überlegt, wie die Roboter wo eingesetzt werden können. Man muss sagen, in den Kommissionen war nur ganz selten einmal der Leiter eines Pflegeheims, keine Pflegewissenschaftler. Dabei im Wesentlichen setzen die sich aus Robotikforschern, ganz wenig auch aus Personen des öffentlichen Lebens, wie es immer heißt, zusammen. Einmal habe ich sogar auch einen Comiczeichner oder Science-Fiction-Autor als Mitglied gefunden, aber das ist eher die Minderheit. Die japanischen Premierminister haben sich, wie gesagt, mit diesem Thema schon immer stark beschäftigt und das auch nach außen kommuniziert. Im Jahr 2003 hat das oberste Gremium für die Genehmigung von Finanzierung, Technikentwicklung, Technikpolitik, das Council for Science and Technology Policy, sozusagen eine Sitzung abgehalten, in dem Paro den damaligen Premierminister Koizumi therapiert. Und in dem Protokoll konnte man nachlesen, dass eben Japans Stärke eben im Bereich der Robotertechnologie stärker genutzt werden soll, wie im Manga bei Astro Boy oder Doraemon. Also hier ist ein ganz starker Verweis auf Bilder, die in der allgemeinen Öffentlichkeit sehr bekannt sind. Das sind bekannte Zeichentrickserien, Anime, Manga und eben sozusagen positive Roboterleitbilder, die man hier immer gut erwähnen kann. Der japanische Premierminister Abe Shinzo hat im Jahr 2005 dann auf der Bekanntgabe dieser Roboter-Revolutionsstrategie dann nochmal betont, dass es also darum geht, dass Japan als das Schaufenster zur Welt dasteht, wo man eben sehen kann, wie Roboter schon am meisten in der Gesellschaft integriert sind. Und insbesondere hat er das im Blick in Bezug auf die Olympischen Spiele, die ja im Jahr 2020 in Japan stattfinden. Und so ist in dem Plan zum Beispiel auch ein Verweis enthalten auf robo-olympische Spiele, die dann parallel stattfinden sollen, wo es darum gehen soll, also nicht, dass Roboter Sport machen, sondern dass man sehen kann, wie wettbewerbsfähig Roboter schon sind in Haushaltssettings, in der Industrie, in allen möglichen Bereichen. Insgesamt ist das also ein 90-seitiger Bericht, wo man genau nachlesen kann, worum es gehen soll. Ganz stark fokussiert eben auf die Innovationsfähigkeit im Bereich Robotertechnologie und die Verbreitung der Nutzung von dieser Technik in allen möglichen Bereichen des Alltagslebens und diese internationale Präsentation nach außen. Es wird auch auf den globalen Wettstreit um technologische Vormacht verwiesen. Das ist ja auch ein Motiv, worüber wir heute auch schon gesprochen haben. Das wird in Japan natürlich von politischer Seite auch genauso kommuniziert. Für das Fiskaljahr 2014-15 wurde dann ein Haushalt für die Entwicklung von Robotertechnologie von 17,8 Milliarden Yen eingerichtet. Im Jahr 2016 betrug dann die Fördersumme für Pflegerobotik 5,2 Milliarden Yen. Es werden aber vor allem immer ganz immense Wachstumserwartungen kommuniziert und das habe ich auch während des Verfassens meiner Doktorarbeit gemerkt. es dauert ja auch ein paar Jahre, bis man so ein Projekt zu Ende bringt, und dass die Prognosen am Anfang, die ich da so am Anfang meiner Doktorarbeit gesehen habe, dann nach ein paar Jahren eigentlich überhaupt nicht eingetroffen sind und immer weiter nach unten korrigiert wurden. Aber die letzte Prognose hier ist jetzt also, dass der Markt im Jahr 2012 von 16,7 Milliarden Yen für Pflegerobotik in Zukunft im Jahr 2035 auf 403 Milliarden Yen steigen soll. Also von 16 auf 403 eben. Das sind dann so riesige Zahlen, die dann immer kommuniziert werden. Aber wie gesagt, die Realität sieht ganz anders aus. Da möchte ich jetzt eigentlich kurz weitermachen und noch einmal auf diese Visionen eingehen, die dabei genau also kommuniziert werden. Wir haben schon gesehen, dass Astro Boy, diese Figur, gerne verwendet wird, um Robotertechnik allgemein, aber eben auch im Bereich der Pflege zu kommunizieren. Das ist also ein humanoider Roboter, eigentlich eine Figur aus im Jahr 1957 zum ersten Mal erschienen, des berühmten Manga-Zeichners, ich glaube 53, genau, Osamu Tezuka, und also eine ganz alte Figur eigentlich. Und die wird aber immer wieder bemüht, um eben zu dieses positive Image der Technik zu zeigen und aufzuladen. Und ich habe hier so zwei Beispiele. Das eine ist eben Publikationen. Es gibt sehr viele Publikationen, die sagen, werden Roboter-Manga Wirklichkeit? Wir Robotik-Ingenieure erklären unsere Arbeit anhand von eben diesen Science-Fiction-Geschichten, die sehr bekannt sind. Und das ist wirklich nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Bücher, die sich damit beschäftigen. In dem Video können Sie sehen, das ist ein Promotion-Video der Präfektur Kanagawa, die im Rahmen der Roboter-Revolutionsstrategie sich für ihre Präfektur eben darum bemüht, ein Innovationsgebiet abzustecken, in dem bestimmte Gesetzesvorgaben aufgehoben werden, sodass Roboter ganz stark getestet werden können. Also zum Beispiel, dass eben autonome Roboter auf der Straße fahren dürfen und dann also die Menschen aufpassen müssen. Das ist dann ausgeschildert. Und es gibt Roboterhäuser, wo man verschiedene Sachen testen kann. Dieser Film zeigt einen Mann, der sich sehr freut, weil er Vater wird und auf dem Weg dann auch einen kleinen Astro Boy schon mal als Kuscheltier kauft, und dann hat er einen Unfall und muss ins Krankenhaus und ja, denkt, dass jetzt also sein Leben zu Ende ist. Sie sehen hier gerade dann die Szene, alle sind traurig, und dann kommt Astro Boy und fragt, willst du nicht die Zukunft sehen, wie das dann aussieht in unserer Stadt, Roboterstadt Sagami in dieser Präfektur. Dann fliegt er also in die Zukunft und er sieht dann da ganz viele verschiedene Geräte und was es dann alles an Robotern geben soll. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Sie können das Video, das geht noch etwas länger, aber ich muss jetzt leider wegklicken. Hier sehen Sie den Zug der Zukunft. Es gibt noch andere Filmchen, kommen gleich noch. Eine weitere Art, das zu kommunizieren, ist dann eben auch, der japanische Premierminister Abe war ja schon mal 2007 an der Regierung, und da hat er auch eine Innovationskampagne gestartet in Form einer Delphi-Studie, wo ganz viel abgefragt wurde, eben auch in Bezug auf Robotertechnik. Und das Ergebnis wurde dann in Form eines Mangas publiziert. Also das ist hier sozusagen ein Regierungsmanga, wo man auf der einen Seite dann sehen kann, wie lebt diese Familie der Zukunft, also die Familie Inobe hier. Das ist auch so ein Wortspiel für Innovation auf Japanisch, Inobe schon. Also ja, und den Familiennamen Inobe gibt es natürlich tatsächlich. Aber wenn man umblättert, kann man dann auch nachlesen, welche Technik hier gezeigt wird und was es davon schon gibt. Also so ein bisschen eben, wie kommuniziert man das an die Öffentlichkeit? Das japanische Wirtschaftsministerium ist sehr stark engagiert und gibt auch in seinem eigenen House Journal öfter ein Schwerpunktthema Roboter heraus, und hier jetzt speziell Pflegerobotik. Da wurden dann Beispiele gezeigt, was es geben soll, was es geben könnte. Hier also besonders auch die Frage des schweren Hebens, weil das auch in Japan von Seiten der Pflege eben als ein Hauptproblem natürlich identifiziert wurde, dass durch das schwere Tragen und Heben viele Pflegekräfte eben Rückenprobleme haben oder dann auch gar nicht mehr arbeiten können. Seit dem Jahr 2013 gibt es ein sogenanntes Robot Care Konsortium, was auch eine Webseite betreibt. Also das ist von der Regierung eben eingesetzt, und dort sollen also alle, die mit Robotertechnik zu tun haben, zusammenkommen. Die Ministerien, die Unternehmen, die Robotikforscher, Und es werden eben Informationen darüber gegeben, was für Prioritäten es gibt in der Förderung und welche Prototypen schon vorhanden sind. Ganz aktuell wurden die Prioritäten im Oktober dieses Jahres noch einmal verändert und erweitert. In Bezug auf die Pflege soll es jetzt auch nicht mehr nur um Heben und Bewegen gehen, sondern eben auch zum Thema wird dann eben Toilette genau beschrieben, werden ganz stärker noch die Prozesse in den Blick genommen. Also was vorher sehr abstrakt war, scheint jetzt tatsächlich durch Rückmeldungen aus Pflegeeinrichtungen etwas konkretisiert zu werden. Wenn man dann einmal genau schaut, was das für ein Produkt sein kann, also man kann auf dieser Seite eben klicken und dann gucken, aha, ein Hebe-Roboter. Das, was wir in Deutschland vielleicht Lifter nennen würden, wird hier als Care Assist Robot bezeichnet. Also das ist die englische Version, da steht der Roboter natürlich nicht, weil man weiß, dass auf Englisch oder die westlichsprachige Blick auf Roboter etwas kritischer ist und dass das dann negativ gesehen werden kann. Hier kann man eben sehen, wie dieser Roboter dann einen Menschen aus dem Bett heben soll. Es funktioniert für die Pflegeheime konkret so, dass sie für die Anschaffung eines Pflegeroboters eine Förderung bekommen. Sie können bis zu 6.700 Euro an Unterstützung beantragen und damit will die Regierung also diese mangelnde Nachfrage, die es bislang nämlich noch gibt, etwas stärker fördern und dazu motivieren, diese zu kaufen. Ein anderes Beispiel ist sicher auch noch vielleicht hier bekannt, der Roboteranzug HAL. Der wird hier auch für das Pflegesetting angepasst, für das schwere Heben. Und dieser Anzug ist ja tatsächlich auch in einem partizipativen Entwicklungsprozess entstanden und bislang kann man ihn nur leasen. Der Entwickler hat ja auch hier mit Deutschland eine Kooperation. Der ist dann sozusagen hier auch mit, wird dann auch mit unter diesen Schirm genommen, aber nicht gefördert, wie er mal selber gesagt hat in einem Interview. Was es konkret auf dem Markt gibt, kann man hier sehen. Das ist ein Produkt, was sich kleines Kürbischen nennt. Das soll ältere Menschen, die alleine leben, dazu motivieren, wieder etwas fröhlicher zu sein. Also hier ist die Geschichte so, dass die Tochter nach Hause kommt und die Mutter ist traurig, weil sie eben alleine wohnt und sie singt auch nicht mehr. Man sieht das hier. Und dann bekommt sie eben dieses kleine Kürbischen und das singt jetzt wieder. Dann bekommt die Mutter, ist sie wieder fröhlicher und soll sozusagen für die emotionale Seite der Pflege oder eben der Pflege kann man in dem Fall ja gar nicht sagen, weil die Mutter überhaupt nicht pflegebedürftig ist, aber sie soll eben dieses schlechte Gewissen der Tochter sozusagen kompensieren. Und das ist ein Produkt, was tatsächlich also auf dem Markt ist und auch nicht so teuer ist. Wenn man sich das in einem Fazit jetzt kurz anschaut, dann muss man sagen, dass auch in Japan ein ganz starker Technology-Push durch die Regierung und die Politik sichtbar ist und dass diese Vorannahmen, die wir hier auch schon gehört haben, dort genauso zutreffen. Also man geht aufgrund des demografischen Wandels und Japan als stark alternder Gesellschaft eben davon aus, dass es einen Arbeitskräftemangel geben wird, dass die japanische Bevölkerung keine Probleme hat mit Service-Robotern und dass es ja eben in Bezug auf die Pflege speziell genau diese Argumente, das Workload-Argument, man muss weniger schwer arbeiten, es gibt mehr Lebensqualität durch die Robotik für Senioren und Wachstumserwartungen an einen neuen Markt beziehungsweise Kostensenkung, weniger Pflegerinnen dank des Ersatzes durch Roboter. Das findet man dort genauso und da habe ich eben auch hier zitiert aus einer ganz aktuellen Studie von einer japanischen Forscherin, die selbst in Dänemark studiert und eine vergleichende Pflegerobotik-Studie durchgeführt hat. Es gibt kaum partizipative Pflegeentwicklung und die Frage, kann man Astro Boy wirklich auch noch als Maskottchen nach so vielen Jahren bezeichnen? Kritische Perspektiven auf die Pflegerobotik-Förderung in Japan sind ganz aktuell in einem Buch erschienen des interessanterweise japanischen Theaterwissenschaftlers Yuji Sonne. Der untersucht dieses Szenario aus Sicht der Performance-Theorie, also dass diese Roboter immer in Shows auftreten und das immer so ja, praktisch wie Inszenierungen da sind. Und da beschreibt er eben auch, dass es hier ja anscheinend eher so aussieht, als hätten die Policymakers zuerst eine Lösung gefunden und suchen jetzt eben also Anwendungsprobleme. Und die alten Menschen werden hier als Testsubjekte verwendet, um Daten eben zu entwickeln, aber eben auch als menschliche Ausstellungsstücke anlässlich der Olympischen Spiele, wo also dann Japan sich der Welt präsentiert als Robotikgesellschaft. Das Buch heißt Japanese Robot Culture, Performance, Imagination and Modernity und ist jetzt aktuell 2017 erschienen. In der Studie von Frau Ishiguro, die ich eben schon zitiert habe, beschreibt sie auch noch einmal ganz genau, eben gerade dadurch, dass sie einen vergleichenden Blick hat, die Entwicklung in Dänemark und den nordischen Ländern und in Japan. Der Vortrag fand auf der Transforming Care-Konferenz in diesem Jahr statt, dass in Japan eine Diskussion über warme und kalte Pflege stattfindet und dass eben genau deswegen zum Beispiel solche Heberoboter noch nicht verwendet werden, weil das als kalt gilt. Also das ist ja wie in der Industrie, man liftet ein Objekt von A nach B und dass das Tragen eben als warm gilt. Und dass dann aber in der direkten Interaktion mit dem Gerät oft ein ganz anderes Ergebnis herauskam und die alten Menschen, die das getestet haben, gesagt haben, oh, das ist aber viel angenehmer, weil es tut nicht so weh. Und ich falle nicht jemand anderem zur Last. Dass es sehr schwierig sei, aber eben empirische Studien mit pflegebedürftigen Menschen selbst durchzuführen, das würde oft aus rechtlichen Gründen unterbunden. Und dass die Befürchtung besteht, dass Roboter Kontaktzeit zwischen Pflegerinnen und Pflegenden reduzieren. Beispiel eben nennt sie auch in Dänemark, da werden dann Staubsaugerroboter an Haushalte mit pflegebedürftigen Menschen gegeben und nicht mehr eine Pflegeperson, die auch eben dann Hausarbeit macht. Außerdem gibt es ein interessantes Projekt noch, junge Menschen, die sich in Japan aufgrund der Beschäftigungskrise gerade für jüngere Menschen damit beschäftigen, wie sich eigentlich die Arbeit im 21. Jahrhundert verändert, haben sie sich auch einmal zum Thema Pflege das angeschaut und eben da sozusagen ein bisschen erläutert, was es eben auch heißt, emotionale Zuwendung zu geben und dass das ja auch ein Teil der Pflege ist und dass so etwas eben als wie wollen wir Pflege haben, dass so etwas nicht durch Therapieroboter ersetzt werden soll. Hinzu kommt dann aber, dass in den Pflegeeinrichtungen selbst eben eine große Skepsis herrscht, auch aufgrund der hohen Anschaffungskosten und der bislang mangelnden technischen Funktionstüchtigkeit. Wenn man jetzt zusammenfasst, kann man also sagen, in Japan gibt es einen ganz starken Technology-Push von Seiten der Regierung. Demgegenüber steht aber noch eine sehr skeptische und ablehnende Haltung von Seiten der Pflegerinnen und Pflegeeinrichtungsbetreiber gegenüber. Genauere Studien fehlen auch hier noch. Positive Roboterleitbilder wiederum dienen aber dazu, um das Thema eben positiv aufzuladen und zu sagen, ja, das ist ja nichts Schlimmes, nichts Gefährliches. Und der Begriff Roboter an sich löst jetzt nicht gleich Schreckensszenarien aus, wie vielleicht man es hier stärker wahrnehmen würde. Aber auch in Japan muss die Diskussion um den Einsatz von Robotertechnologie in der Pflege noch viel intensiver als Dialog zwischen Technikentwicklern, Technikentwicklungsförderung und denjenigen, die das nutzen sollen, geführt werden. Eine stärkere Kommunikation auch über Best-Practice-Modelle und im Sinne einer partizipativen Robotertechnikentwicklung in der Pflege ist auch für die Einbeziehung multinationaler Debatten wünschenswert. Vielen Dank.
Ja, die japanische Regierung will Pflegeroboter pushen, aber das, was entwickelt wird, ist nicht unbedingt das, was Pflegekräfte und Pflegebedürftige brauchen. Auch in Japan wird über Technik und Robotik diskutiert, aber nicht ausreichend über das, was Pflege und was Zuwendung im Kern ausmacht, meint die Japanologin Dr. Cosima Wagner im Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Beide Rednerinnen sprachen am 7. Dezember 2017 anlässlich der Tagung Genese und Folgen der Pflegerobotik an der TU in Berlin. Am zweiten Tag der Konferenz, am 8. Dezember 2017, referierte dort die Soziologin Dr. Pat Treusch über humanoide Roboter als alltägliche Gefährten zu aktuellen Neuverhandlungen der Mensch-Pflegeroboter-Schnittstelle. Treusch hat Soziologie in Frankfurt am Main studiert. Seit 2015 arbeitet sie am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin mit einem Schwerpunkt auf Mensch-Roboter-Interaktion. In ihrem Vortrag beschäftigt sie sich mit Armar 3, also einem am Karlsruher Institut für Technologie entwickelten Haushaltsroboter. Ihren Vortrag hört ihr als Bonustrack online bei uns auf deutschlandfunknova.de und natürlich findet ihr dort auch alle anderen im Hörsaal gesendeten Vorträge. Das war's von mir für heute. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis bald hoffentlich im Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.